5. Mose, Kapitel 7, die Verse 12 bis 26. Hört das Wort Gottes. Und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und er wird dich lieben und dich segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, dein Korn, dein Most und dein Öl, den Wurf deiner Kühe und die Zucht deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden und er wird keine von den bösen Seuchen Ägyptens auf dich legen, die du kennst, sondern wird sie auf alle diejenigen bringen, die dich hassen. Du sollst alle Völker verzehren, die der Herr dein Gott dir gibt. Dein Auge soll nicht mitleidig auf sie schauen und du sollst ihren Göttern nicht dienen, denn das würde dir zum Fallstrick werden. Wenn du aber in deinem Herzen sagst, diese Völker sind zahlreicher als ich, wie kann ich sie aus dem Besitz vertreiben, so fürchte dich nicht vor ihnen, gedenke doch an das, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat. An die gewaltigen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, an die Zeichen und Wunder und an die starke Hand und den ausgestreckten Arm, mit dem der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat, so wird der Herr, dein Gott, an allen Völkern handeln, vor denen du dich fürchtest. Dazu wird der Herr, dein Gott, Hornissen unter sie senden, bis die übrig gebliebenen und diejenigen, die sich vor dir versteckt hielten, umgekommen sind. Lass dir nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein großer und furchtgebietender Gott. Und der Herr, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du kannst sie nicht rasch austreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. Der Herr, dein Gott, wird sie vor dir dahingeben und sie in große Verwirrung bringen, bis sie vertilgt sind. Und es wird ihre Könige in deine Hand geben und du sollst ihre Namen unter den Himmeln ausrotten. Kein Mensch wird vor dir bestehen, bis du sie vertilgt hast. Die Bildnisse ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und du sollst das Silber oder Gold nicht begehren, das daran ist, und es nicht an dich nehmen, damit du nicht dadurch verstrickt wirst, denn dies ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du den Greuel nicht in dein Haus bringen, dass du nicht dem gleichen Bann anheimfallen wirst wie er. Als Scheusal und als Greuel sollst du es verabscheuen, denn es ist dem Bann verfallen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Herr, wir bitten, dass du durch dein Wort und deinen Geist in unser Leben scheinst und es erhellst und hilfst, nach deinem Wort zu wandeln. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Wir befinden uns immer noch in der gleichen Situation, in der wir uns seit Anfang an des 5. Buches Moses finden, nämlich, dass Israel kurz davor ist, in das Land einzuziehen und Mose die letzten Predigten hält. Und ich habe es letzte Woche schon erwähnt, er macht es, indem er ihnen das Gesetz Gottes gibt und ihnen das Gesetz auslegt, um sie auf ein Leben mit Gott vorzubereiten. Und das, was direkt vor dem Volk stand, war Krieg. Es war Krieg. Das Volk sollte in ein Land ziehen, um es in Besitz zu nehmen, in dem Völker sind, die zahlreicher sind, die mächtiger sind, die kriegserfahren sind. Wenn wir uns die Geschichte durchlesen, wie Israel das Land einnimmt in Josua, dann sehen wir, wie die Völker genau wussten, was sie tun mussten. Sie mussten Kriegsrat halten, sie mussten sich mit anderen Königen verbinden und so weiter. Dieses Volk wurde auf Krieg vorbereitet und Mose tut es, indem er ihnen weiterhin erklärt, wer ihr Gott ist und wie sie zu ihrem Gott stehen sollen. Wir werden dabei drei Dinge betrachten. Das erste, was wir sehen, ist Treue zu Gott. Das erste, was Mose und Gott fordert, ist Treue zu Gott. Mose schreibt oder Mose sagt, und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut. Gott fordert sein Volk auf, die Rechtsbestimmungen zu hören, auf sie zu hören, sie zu bewahren und sie zu tun. Und das fasst letzten Endes die Treue zusammen, die Gott von seinem Volk fordert. Wir haben es letzte Woche auch schon gesehen, dass Gott Treue von seinem Volk gefordert hat. Gott fordert Treue. Wir sollen das Gesetz Gottes lesen und wir sollen es verinnerlichen und wir sollen nach diesem Gesetz handeln. Das ist letzten Endes das, was es zusammenfasst. Auf das Gesetz hören, dass Gott das Gesetz bewahren und das Gesetz tun. Aber achte darauf, was Mose sagt. Mose legt gar nicht so viel Wert auf das, was das Volk tut, sondern was daraus folgt, was das Volk tut. Mose legt jetzt den Wert darauf, was aus der Treue zu Gott Positives kommt. Er sagt, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört. Und wenn man einen Satz mit wenn einleitet, dann will man meistens auf das hinweisen, was danach kommt. Wenn die Eltern ihren Kindern sagen, ironischerweise, wenn du beim Zahnarzt keine Lücken und keine Löcher hast, dann kriegst du nachher ein Eis. Die Ironie schlechthin, aber so war das bei uns manchmal. Wir haben danach, glaube ich, eine Milchschnitte oder sowas bekommen, wenn wir beim Zahnarzt, wenn alles gut war. Aber das ist das Prinzip. Wir leiten etwas ein mit wenn, um den Fokus auf das zu kommen, was als Folge, nicht als Bedingung, sondern als Folge kommt. Wenn wir etwas tun, dann. Und das Volk Gottes, dem wird gesagt, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, dann, man kann es zusammenfassen mit folgt Segen. Achtet auf die Worte. Bewahrt und tut, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und die Väter hier sind Abraham, Isaak und Jakob. Das sind generell, wenn das Alte Testament sich auf die Väter beruft, meistens diese drei Personen oder das ganze Volk Israel davor. Aber es ist in diesem Fall den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen oder ihr hört die Worte aus 1. Mose 12. Ab Vers 1, 1. Mose 12, Vers 1, da spricht Gott: Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist der Bund und dieser Bund, die Verheißung des Bundes werden wiederholt an Jakob und Isaak. Also zuerst Isaak und dann Jakob. Und Gott sagt seinem Volk, wenn ihr treu zu mir seid, dann bin ich treu zu dem, was ich euren Vätern versprochen habe. Dann wird auch Gott Treue zeigen und bewahren, nämlich seinen Bund und die Gnade, die er den Vätern geschworen hat. Wenn wir das tun, was Gott von uns fordert, und um es einfach auszufassen, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben, dann folgt daraus Segen. Wenn wir uns also die Frage stellen, wie kann ich Gott lieben und wie kann ich meinen Nächsten lieben und danach handeln, auf Grundlage des Wortes Gottes, dann ist damit Segen verheißen. Und wenn wir das jetzt betrachten, dann klingt es so, als ob wir ein sorgenfreies Leben leben werden. Das heißt hier, und er wird dich lieben und dich segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes. Und später sagt er sogar, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Treue zu Gott bringt Segen und es klingt so, als wenn das Volk treu ist, dann wird es groß werden. Ich werde dich mehren, ich werde die Frucht deines Leibes mehren. Erinnert euch daran, dass Gott zu dem Volk in Vers 7 gesagt hat, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Gott war bewusst, dass zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel nicht sehr groß war, auch wenn es Tausende von Menschen waren. Aber er verheißt ihnen, dass sie viele sein werden. Große Zahlen, große Mengen. Und er wird sagen, und die Frucht deines Landes werde ich mehren. Und das Most und das Öl und die Frucht deines Viehs. Er sagt, den Wurf deiner Kühe und die Zucht deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und die Frucht des Leibes, er sagt, das Volk wird wachsen und groß werden. Und zur gleichen Zeit sagt Gott, und ich werde dafür sorgen, dass euer großes und wachsendes Volk versorgt ist damit, dass eure Felder fruchtbarer werden und dass euer Vieh viel Tiere wirft, viele Kälber und kleine Böcklein und so weiter. Nämlich, damit ihr versorgt seid, damit, wenn eure Kinder und Kindeskinder Felder anbauen, sie Rinder haben, die diese Pflüge ziehen können. Und damit sie Wein und Öl und alles haben, was sie benötigen. Und wir lesen diese Verse und kommen schnell in die Gefahr, dass wir denken, wenn ich Gott treu bin, dann habe ich das sorgenfreiste Leben. Und dann werde ich viel Geld verdienen und ich werde in einem großen Haus wohnen. Und wenn ich viele Kinder habe, dann werden all diese Kinder gut und gläubig und groß und stark werden. Aber wenn wir uns die Realität betrachten, wir müssen dafür noch nicht mal aus dem Wort Gottes herausgehen, wenn wir die Realität betrachten, dann lesen wir in dem Psalm, dass diejenigen, die am treuesten zu Gott waren, dass es denen oft am schlechtesten ging. Denkt daran, wie viele Psalmen David geschrieben hat und sich beschwert hat, dass er verfolgt wird, obwohl er treu war. Saul hat ihn verfolgt, obwohl David nichts gemacht hat. David ist zum Schlachtfeld gekommen, um seinen Brüdern das zu versorgen und hat gesehen, dass da jeden Tag Goliath kommt und das Volk Gottes und Gott verhöhnt und hat ihn erschlagen, nicht weil er Ruhm wollte, sondern weil er nicht wollte, dass das Volk Gottes und Gott beleidigt wird, hat er sich gegen Saul gestellt. Und was ist die Folge, dass Saul ihn verfolgt, dass sein eigener König anfängt, ihn zu verfolgen. Diejenigen, die treu zu Gott sind, die werden oft am meisten verfolgt. Und wenn wir reell sind und wenn wir ehrlich sind, ich weiß nicht, ob ihr welche kennt, aber ich kenne Leute, die sind treu zu Gott und die lieben Gott von ganzem Herzen. Es wäre für sie nichts Schlimmeres, als festzustellen, dass sie Gott die Treue brechen würden und sie sind nicht fruchtbar. Und Gott hat ihnen für Jahre keine Kinder gewährt, weil wir auch in der Realität leben, dass selbst die Treuesten Gottes immer noch unter dem Fluch der Sünde leben und dass Unfruchtbarkeit eine Folge des Sündenfalls ist. Was machen wir also aus dieser Verheißung, die Gott gesprochen hat? Wovon redet Gott hier, wenn er sagt, wenn ihr treu seid, dann werde ich es euch gut gehen lassen? Was ist diese Verheißung? Letzten Endes ist es die Verheißung für etwas, was immer noch kommt. Es ist die Verheißung eines Landes, was wir noch nicht gesehen haben. Es ist die Verheißung einer Herrlichkeit, die wir noch nicht gesehen haben. Jesaja beschreibt das kommende Reich des Messias als ein Reich, wo wir arbeiten werden und die Früchte des Weinberges genießen werden. Jesaja beschreibt das kommende Reich als ein Reich, wo wir Häuser bauen und uns niemand diese Häuser mehr wegnehmen kann. Keine Bank, keine Feinde, keine Verschuldung mehr. Er beschreibt das Reich als ein Reich, wo jemand, der mit 100 Jahren stirbt, als jung gilt. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesaja noch nicht mal davon ausgegangen ist, dass in diesem Reich jemand stirbt. Es ist ein Reich, wo das Kind neben der Otter spielt und nicht gebissen wird, wo der Lamm neben dem Löwen liegt und nicht gefressen wird. Es ist letzten Endes das zukünftige Reich, das wir erwarten. Das Reich, was uns in Offenbarung als ein Reich beschrieben wird, wo es kein Leid und keinen Schmerz und kein Geschrei mehr gibt. Obwohl Mose hier definitiv das geheißene Land Kanaan im Sinn hatte und wir es sehen in der Geschichte Israels, dass Treue zu Gott als Volk Segen mit sich brachte, ist es nicht das Land, auf das Abraham hoffte. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir aufschlagen, Hebräerbrief, Kapitel 12, Hebräerbrief, Kapitel 12. Wir lesen am Ende von Vers 11 die großartige Definition, was Glauben ist, und dann, am Ende von Kapitel 10, und dann lesen wir in Kapitel 11, nämlich von den Glaubenszeugen. Es fängt an mit Abel, Henoch, Noah und dann ab Vers 8 mit Abraham. Das heißt, es durch Glauben, oder man könnte übersetzen in Glauben, gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfeste hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Abraham selbst, obwohl er in Kanaan war und Gott gesagt hat, ich will dir dieses Land geben, wusste, das Land, was er eigentlich eines Tages erben wird, ist das Land, das auch wir erben werden, dessen Baumeister und dessen Grundlagengeber Gott selbst ist. Und darauf liegt die Verheißung, dass die Treue zu Gott zu einem ewigen Erbe führt, einem Land, das wir erben werden, in dem alle Herrlichkeit ist, ein Land, was Gott für uns bereitet hat. Dazu wird das Volk aufgefordert, Treue zu Gott, Treue zu demjenigen, der sie aus Ägypten geführt hat. Achtet auf die Worte, die wir im Vers 19 lesen. Erinnert euch an die gewaltigen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, an die Zeichen und Wunder und an die starke Hand und den ausgestreckten Arm, mit denen der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. So wird der Herr, dein Gott, an allen handeln. An die starke Hand und den ausgestreckten Arm. Gott hat Israel erlöst und aus der Sklaverei gebracht. Und Gott hat uns erlöst von der Sünde und dem Fluch der Sünde und der Folge der Sünde. Und nun fordert Gott Treue. Aber wenn es an unserer Treue hängt, wenn es an unserer Treue zu Gott hängt, dann werden wir das Land niemals erben. Denn wir sind untreu. Wir sind untreu. Israel war untreu. Abraham war untreu. Abraham ist zweimal aus dem Land ausgezogen, was Gott ihm eigentlich geben wollte. Abraham hat zweimal gesagt, Sarah ist nicht meine Frau. Abraham war nicht der treue Mann. Warum hat Abraham das Land geerbt, was er erben sollte? Warum hat Abraham auf das Land hoffen können, was er erben sollte in Zukunft? Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, im Glauben hat er gehofft. Im Glauben. Und das ist unsere einzige Hoffnung. Der Glaube an Christus. Wenn Gott uns auffordert, treu zu sein, um die Segnungen zu erhalten, dann liegt die Hoffnung nicht bei uns, sondern in Christus. Er ist der Adam, der die Gebote Gottes gehalten hat. Wie Paulus uns in Römer 5 deutlich macht, dass Adam, der erste Mensch, Gott das Gebote nicht gehalten hat. Dass aber Christus, der zweite Mensch, der letzte Adam, die Gebote gehalten hat und treu war. Und wenn wir dann ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass Gott Kain und Abel erweckt. Und wir sehen, dass der eine den anderen umbringt. Kain erschlägt Abel. Und wir sehen, wie sich alles zuspitzt, bis Gott die Flut schickt und Noah die neue Hoffnung wird. Und wir sehen, dass schon die nächste Generation sündigt und Kanaan, der Sohn Noahs, verflucht werden muss. Und wir sehen, wie von dort aus die neue Hoffnung mit Abraham entsteht. Und wir sehen, wie Abraham sündigt. Und wir sehen, wie Isaak sündigt. Und wir sehen, wie Jakob sündigt. Wie Jakob sogar sein verheißenes Land verlässt, um nach Ägypten zu ziehen. Und Israel ist in Ägypten. Wo ist die Treue des Volkes hin? Und jetzt sehen wir Israel wieder kurz davor, das Land einzunehmen. Und wenn wir das Alte Testament ein bisschen kennen, wissen wir, dass die Treue nach wenigen Jahren dahin ist. Wir haben im 5. Buch Mose, danach kommt Josua. Und wir sehen schon im Buch Josua, wie das Volk untreu wird, wie es die Gebote Gottes nicht hält, wie es Bünde schließt mit den Völkern, die in dem Land sind, obwohl Gott ihnen hier sagt, wenn du aber... Du sollst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir gibt. Dein Auge soll nicht mitleidig auf sie schauen und du sollst ihren Göttern nicht dienen, denn das würde dir zum Fallstrick werden. Und was macht das Volk? Es zieht ein und es schließt Bünde und Verträge mit ihnen ab und es hat Mitleid mit den Völkern und es wird ihnen zum Fallstrick und sie fallen. Und Israel, die Hoffnung, die uns im Neuen Testament präsentiert wird, fällt. Wo ist die Hoffnung? Die Hoffnung ist letzten Endes nur Christus. Sie ist nur Christus. Selbst König David, von dem Gott sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sündigt, sündigt tief und dramatisch. Salomo, der mit aller Weisheit gesegnet worden ist, hat sich was weiß ich wie viele hundert Frauen gehalten und mit ihnen hunderte von Götzen ins Land geholt. Dann lesen wir in Matthäus 1, ab Vers 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und Lukas führt das Geschlechtsregister Jesu dann sogar bis Adam zurück. Christus ist die Hoffnung, auf die sich alles zentriert. Christus ist die Hoffnung, von der alles abhängt. Und unsere Hoffnung ist nicht unsere Treue, sondern Christi Treue. Christi Treue, der alles getan hat für uns. Der für uns alles erworben hat. Epheser 1 heißt es, Kapitel 3, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir haben alle Segnungen in den himmlischen Regionen erhalten, was heißt, wir haben das verheißene Land schon erhalten in Christus. Nicht in uns, nicht in unserer Fähigkeit treu zu sein, sondern in Christus, der für uns gestorben ist. Und für uns gelitten hat, aber der für uns auch entsprechend dem Gesetz Gottes gelebt hat, wie der Hebräerbrief sagt. Er wurde versucht in allem, wie wir aber ohne Sünde. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Achtet auf die Zeitform. Paulus sagt, wir sind gerechtfertigt. Wir werden nicht gerechtfertigt durch unsere Treue. Wir sind gerechtfertigt und wir sind jetzt schon verherrlicht. Aber jeder, der sein Leben anschaut, sieht, wie viel Sünde in seinem Leben ist und weiß, dass er nicht verherrlicht ist. Doch in Gottes Augen, in Gottes Perspektive sind wir verherrlicht in Christus. Und das ist letzten Endes die Treue zu Gott. Gott ist treu. Christus war für uns treu. Und deshalb fordert Gott jetzt von uns Treue. weil er uns nämlich seinen Geist verheißen hat. Im Katechismus steht die Frage, was ist Heiligung? Und die Antwort ist, Heiligung ist eine Gnade Gottes freien Willens, in der er uns verheißen hat, den Heiligen Geist zu geben, damit wir mehr und mehr der Sünde sterben und mehr in Gerechtigkeit leben. Und wieder, die Hoffnung liegt nicht bei uns, sondern dass Gott uns seinen Geist gibt. Und obwohl all dies, und damit möchte ich enden und ich lasse die anderen zwei Punkte für nächste Woche, obwohl alles für uns erworben ist durch Christus, stehen wir immer noch in der gleichen Verantwortung, in der Israel stand. Dass unser Herz und unser Verlangen Treue sein sollte. Dass unser Verlangen sein sollte, treu zu Gott zu stehen. Und wenn wir versagen, ist unsere Hoffnung nicht, dass beim nächsten Mal mache ich es besser, sondern es ist unsere Hoffnung und unsere Freude, dass Christus es für uns getan hat. Und wir deswegen wieder aufstehen können, um Vergebung bitten können und vom Neuen anfangen können. Und uns nicht verbessern müssen, sondern verbessert werden durch die Kraft des Geistes. Und unsere Hoffnung ist auch nicht das, was wir hier haben werden. Wir werden mit manchen Sünden und mit manchen Schwächen unserer Persönlichkeit vielleicht unser Leben lang kämpfen müssen, um sie zu überwinden. Aber unsere Hoffnung ist die Herrlichkeit, die wir erben. Und wir sollten im Glauben an Jesus Christus, wie Abraham, auf die Stätte hoffen, die nicht menschliche Hand erbaut hat, sondern Gott selbst. Denn was lesen wir? Dass alles eines Tages mit Feuer verzehrt werden wird. Alles, was wir aufbauen, alles, was Menschen für uns aufbauen, ist gut und es kann alles zur Ehre Gottes dienen und es kann alles uns nützlich sein und uns helfen, aber am Ende wird es nicht mehr da sein. Am Ende haben wir die wunderbare Herrlichkeit, dass wir im neuen Himmel und der neuen Erde sind, in der Christus auf dem Thron steht, wo es heißt, es wird keine Sonne mehr benötigt, weil Christus selbst in all seiner Herrlichkeit die Sonne ist. Ein Paradies, wo vom Thron Christi der Strom des Lebens fließt und neben dem Strom des Lebens ist der Baum des Lebens, der 12 Monate lang jeden Monat Frucht trägt. Und wir werden von der Quelle trinken und wir werden von dem Baum essen. Wir werden in Ewigkeit die Herrlichkeit Gottes genießen und die Freude Gottes genießen. Dennoch werden wir aufgefordert, heilig zu leben. Ich habe die Woche einen Videoausschnitt von einer Konferenz in den USA gesehen und der Pastor und der Theologe hat dort gesagt, wenn wir hier auf Erden keine Freude an Heiligkeit haben, welche Freude werden wir eines Tages im Himmel haben? Wenn unser Verlangen und unsere Freude nicht daran ist, Gott zu dienen und in Heiligkeit und in Herrlichkeit vor Gott zu leben, welche Freude haben wir im Himmel? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir alle kennen Menschen, mit denen wir einfach nicht klarkommen, weil sie andere Interessen haben, weil ihre Zielsetzungen anders sind, weil ihre Motivationen anders sind. Wenn du ohne Heiligkeit in den Himmel kommen könntest, welche Freude hättest du dort? Du würdest dort sitzen und wüsstest nicht, was du mit den Leuten, die in Heiligkeit gelebt haben und deren größte Freude Heiligkeit ist, was du mit ihnen anfangen solltest. Wenn deine Freuden das sind, der Welt nachzurennen und das zu tun, was die Welt gut findet und in Sünde zu leben, hast du keine Freude im Himmel, wenn all das weg ist. Gott sei Dank, dass dies niemals der Fall sein wird, denn Gott ist treu zu seinen Verheißungen und verheißt uns, dass er uns mehr und mehr in das Ebenbild seines Sohnes gestalten wird. Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, im Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern oder Geschwistern, wenn ihr wollt. Christus hat für uns alle Gerechtigkeit erworben und Gott ist treu zu seinen Verheißungen. Und unsere Aufgabe ist es, auf den Knien zu liegen und ihn darum zu flehen, dass er uns hilft, heilig zu leben, damit wir ihn hier und jetzt genießen können, damit wir ihn in aller Ewigkeit und Herrlichkeit genießen können. Lasst uns beten.